herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo hier, ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Podcast diesen Monat aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformationen hier aus der Hamburger Innenstadt direkt neben dem Rathaus. Wir drei sitzen wieder zusammen, altbekannte Gesichter,
ja, altbekannte und Stimmen.
Altbekannte Stimmen, stimmt. Inga ist wieder dabei, Christiane und ich,
Beate,
genau. Und wir haben wieder 5 richtig tolle Bücher ausgesucht. Wenn ich so in die Runde schaue, wirklich richtig, richtig, richtig schöne Bücher. Und ich starte mit einem Buch, auf das ich lange gewartet habe, auf das ich wirklich ganz scharf war. Das ist das neue Buch von Ayelet Gunda Goschen, Ungebetene Gäste, erschienen bei Kein und Aber. Das ist eine Autorin, die ich wirklich richtig, richtig großartig finde. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Löwenbecken. Das ist eine israelische Autorin, die es in ihren Büchern schafft, ganz fein, ganz tief in die Menschen, in die Probleme, in die Situationen einzudringen. Und das schafft sie auch wieder in ihrem neuen Buch. Wir lernen Yuval, Naomi und Uri kennen. Das ist ein junges Ehepaar. Sie leben in Tel Aviv. Uri ist ihr 14 Monate alter Sohn und Uri ist ein schwieriges Kind. Uri ist ein Schreikind. Uri wird von Naomi noch gestillt. Naomi kümmert sich den ganzen Tag nur um ihren Sohn. Alles dreht sich um ihn. Sie schafft es nicht, ihm irgendwelche Grenzen zu setzen. Also man muss sich nicht wundern, dass Uri ein Kleinkind ist, das noch nicht wirklich seine Grenzen kennt, das wahrscheinlich nicht mal weiß, was Grenzen überhaupt sind, sondern dass immer das bekommt, was er möchte. Yuval schafft es nicht, seine Frau davon zu überzeugen, dass es vielleicht mal langsam Zeit wird, Yuri abzustillen, dass es vielleicht mal langsam Zeit wird, dass sie mehr Freiraum für sich hat. Naomi ist komplett auf ihren Sohn fixiert. Ja, und das tut eben auch ihrer Ehe nicht gut. Eines Tages ist ein arabischer Arbeiter bei ihr in der Wohnung. Sie fühlt sich nicht so wirklich wohl alleine mit diesem Mann, wobei das ein total freundlicher Mann ist, der es auch ganz schnell schafft, Uris Aufmerksamkeit zu wecken, der es ganz schnell schafft, Uris Schreien abzustellen. Aber Naomi fühlt sich nicht wohl. Ja, und dann passiert etwas. Während der Arbeiter auf der Toilette ist, Naomi kurz in der Küche ist, um Kaffee zu machen, ist Uri unbeobachtet und er steigt auf einen Blumenkübel, lehnt sich über die Balkonbrüstung und dabei fällt der Hammer, der auf der Brüstung lag, herunter und erschlägt einen jungen Mann. Mhm. Naomi ist total schockiert und das Einzige, woran sie denkt, ist, ihren Sohn zu schützen. Und sie sagt nichts, sie tut nichts. Als die Polizei an ihrer Wohnungstür klingelt und den arabischen Arbeiter abführt, sagt sie nichts. Sie sagt nicht, wie es wirklich passiert ist. Sie weiß genau, dass das nicht richtig ist, aber sie kann nicht klar denken und hat einfach nur Angst. Was eigentlich ein bisschen verwunderlich ist, weil eigentlich ist Naomi Anwältin, zumindest hat sie eine Prüfung abgelegt. Seit der 10-jährige Sohn des Arbeiters plötzlich vor der Tür steht, weil er ihm das Mittagessen bringen will, schickt sie ihn weg, und als er das Haus verlässt, trifft er auf eine wütende Menschenmenge und wird beinahe von ihnen gelyncht. Zum Glück ist Yuval in der Zwischenzeit zu Hause und er kann gerade noch rechtzeitig dazwischen gehen. Man merkt richtig in diesem Buch, in diesem Teil des Buches, wie explosiv die Stimmung ist in dieser Straße, wahrscheinlich in dieser Stadt, in diesem ganzen Land. So die Angst vor Arabern, die Angst vor Terroranschlägen. Man merkt, wie es brodelt. Ja, der Junge ist natürlich völlig verstört. Dann weiß er jetzt natürlich nicht, wie er nach Hause kommt. Und da beschließt Yuval, ihn gemeinsam mit Naomi und Uri nach Hause zu fahren. Und dort werden sie wirklich sehr, sehr, sehr freundlich empfangen. Sie werden zum Abendessen eingeladen. Es weiß ja dort auch noch niemand in der Familie, was passiert ist. Und zu diesem Zeitpunkt weiß es ja auch Yuval noch nicht, weil Naomi hat es auch Yuval noch nicht erzählt. Sie sucht nach einem Ausweg. Sie überlegt sich viele Dinge. Sie überlegt sich, wie sie aus dieser Situation rauskommen kann, ohne zu sagen, was wirklich passiert ist, ohne zu sagen, dass Uri es war, dem armen kleinen Jungen ist halt der Hammer runtergefallen. Es ist ja schrecklich, dass genau in dem Moment eben der junge Mann unten vorbeigeht und von diesem Hammer erschlagen wird.
Es ist ein tragischer Unfall,
aber sie kommt aus dieser Schleife nicht raus und sie überlegt sich die ganze Zeit, warum hat sie nicht gleich etwas gesagt? Sie weiß doch, dass der Arbeiter unschuldig ist. Warum zögert sie so? Warum macht sie das? Und ja, ich glaube, hier ist dann auch dieses Misstrauen spürbar, das Arabern in Israel entgegengebracht wird. Wieder diese Angst vor Terroranschlägen, der Nahostkonflikt ist, ja, der ist unterschwellig allgegenwärtig. Ayelet Gundagoschen ist ja selbst Psychologin und das ist, finde ich, immer das Spannende an ihren Büchern, weil sie schafft es, uns Leserinnen ja in diese inneren und äußeren Konflikte mit reinzuziehen. Man kann sich dem überhaupt nicht entziehen, ja, und überlegt wirklich, wie würde man sich denn selber in so einer Situation verhalten. Naomi redet irgendwann mal nach 3 Tagen, aber es ist natürlich viel zu spät. In der Zwischenzeit ist der Arbeiter bei den Verhören nicht gut behandelt worden. Es wird natürlich zu einem Prozess kommen. Naomi und er werden der fahrlässigen Tötung angeklagt werden. Aber man ahnt schon als Leserinnen, wie es ausgehen wird. Naomi und Yuval können sich einen sehr guten Anwalt leisten, der Arbeiter natürlich nicht. Allerdings kostet der Staranwalt viel Geld und so nimmt Yuval einen sehr gut bezahlten Auftrag in Nigeria an. Und so findet sich die Familie ein Jahr später in Lagos wieder. Doch die Probleme und Schuldgefühle verfolgen sie auch dort. Uri hat nächtliche Albträume, wacht jede Nacht schreiend auf. Als sie zu einer Psychologin gehen, stellt sich heraus, dass Yuval und sie sich von früher kennen. Und jetzt verheimlicht Yuval etwas vor Naomi. Je weiter man in diesem Buch kommt, umso dichter und undurchdringlicher wird das Geflecht, in das sich alle verwickeln. Aber auch das macht diesen Roman ebenso spannend, weil man weiß wirklich nicht, man schlägt eine Seite um, ein neues Kapitel fängt an, was passiert jetzt? Was kann jetzt noch passieren? Und es ist überhaupt nicht verwirrend, es hat alles eine innere Logik. Und Ayelet Gundagoschen, Entschuldigung, ja, die hält die Fäden schon so fest in der Hand, dass sie das Buch, auch den Roman, auch zu einem logischen Ende bringt. Und ich war wieder total gefesselt. Ich bin total fasziniert von diesem Buch und kann es nur weiterempfehlen. Ayelet Gunda Goschen, Ungebetene Gäste.
Ja, hört sich wieder einmal sehr spannend an.
Und auch nicht ganz leicht vom Thema her?
Nee, gar nicht.
Ich könnte noch ganz furchtbar viel erzählen.
Nein. Ihr sollt es ja lesen.
Ja, eben.
Ihr wollt euch ja nicht das ganze Buch erzählen. So weit kommt das hier noch. Ja, in meinem Buch, das ich euch als erstes vorstellen möchte, geht es auch um eine Frau. Das Buch ist von Annette Gröschner, heißt Schwebende Lasten. Ich habe Annette Gröschner mit diesem Buch das allererste Mal gelesen und freue mich riesig, dass ich dazu gegriffen habe. Das Buch hat mich ganz tief berührt irgendwie. Ich kann das gar nicht erklären, warum mich das Leben von Hanna Krause, geborene Borkowski, so mitgenommen hat. Also Hanna ist eine fiktive Romanfigur, aber ich gehe davon aus, dass ganz viele Frauen, die Jahrgang 1913 waren oder auch selbst wenn sie 30 Jahre später geboren sind, also ein ähnliches Leben geführt haben. Hanna wird eben 1913 noch im Kaiserreich in Magdeburg geboren und wird über 80 Jahre alt. Sie wird 1994 sterben, wenige Jahre nach der Wiedervereinigung. Bis dahin hat sie ein hartes Leben, würde ich sagen. Ein Leben, das sie wirklich meistert. Man kann immer nur den Hut vor ihr ziehen. Die Eltern sterben relativ früh. Hanna und ihre größere Schwester Liesel haben zwei halbe Schwestern aus der ersten Ehe der Mutter. Diese halben Schwestern sind sehr viel älter, heißen Rose und Margret. Und bei Rose wachsen Liesel und Hanna auf. Und Rose führt ein hartes Regiment. Also Schläge sind da an der Tagesordnung, also wenig Zuneigung, sondern eher Genervtheit, dass man sich jetzt um diese beiden Belger kümmern muss. Rose hat einen Blumenladen, ist Blumenbinderin, da muss Hanna auch mitarbeiten und Hanna wird sich dann als ganz junge Erwachsene aber auch mit einem eigenen Laden selbstständig machen und ich habe das so empfunden, das ist mit einer der schönsten Zeiten in ihrem Leben und Hanna hat ein Gespür für Blumen und für Gebinde und für Farben und Hanna redet mit den Blumen und sie hört ihnen zu, was sie untereinander und mit ihr zu klären haben und Hanna kennt ganz viele Heilkräuter und macht wirklich für die Zeit sehr mutige, so fast avantgardistische Blumengebinde, die vielen viel zu wirr sind und sie bindet da Gräser mit rein und Sachen, die vermeintlich nicht zusammenpassen. Und irgendwann steht auch mal ein sehr gut gekleideter Herr vor ihr, der ihr ein Foto eines Gemäldes auf den Tisch legt. Ich bemühe mich jetzt, diesen niederländischen Namen richtig auszusprechen. Er heißt Ambrosius Boschart. Also alle, die Niederländisch können, verzeihen mir. Das ist der Blumenstrauß im Fenster und das Bild kennen ganz viele. Das ist wirklich so ein Fensterbogen mit einem großen Blumenstrauß und man kann links und rechts an dem vorbei in die Landschaft gucken. Und ich habe das so gelesen, jedem Kapitel ist die Beschreibung einer Blume oder eines Tieres vorangestellt. Und das sind aus meiner Sicht die Blumen, die in diesem Strauß vorkommen. Das ist ganz zauberhaft gemacht, denn vermeintlich lesen wir Hannas Notiz oder in Hannas Notizbuch, dass sie sich zu den Pflanzen gemacht hat. Und das finde ich ist eine ganz schöne Idee von der Autorin. Genau, also Hanna hatte eine gute Zeit in ihrem Blumenladen. Hanna lernt sehr früh Karl kennen. Karl ist Kommunist. Karl ist eigentlich nicht der Mann, den ihre großen Schwestern nun für den richtigen halten. Aber sie liebt ihn und sie will auch mit ihm zusammen sein. Und er wird sich letztendlich also ein bisschen nutzlos eigentlich erweisen. Also im Grunde seines Herzens ist Karl wirklich ein Guter, er ist aber auch Kind seiner Zeit. Er bleibt eigentlich immer Kommunist, ob er nun in den Krieg eingezogen wird oder nicht. Er hilft polnischen Zwangsarbeitern. Er schlägt aber auch durchaus seine Kinder und auch Hannah ist nicht immer so ganz sicher vor ihm. Es gibt so eine Szene, also im Bunker bei einem Bombenangriff schlägt er noch eine seiner Töchter, weil sie mit links malt, was sie auf keinen Fall darf. Also Karl ist auch wirklich gefangen in seiner Zeit. Und Hannah wird 6 Kinder mit Karl zur Welt bringen. Sie hat mehrere Abtreibungen. Hannah wird beim Bombardement von Magdeburg auf grausamste, traumatische Weise 2 ihrer Kinder verlieren. Also Hannah hat wirklich kein Leben, das man gerne führen möchte. Ihr 3. Kind ist eine Sturzgeburt in ihrem Blumenladen. Das macht sie so quasi nebenbei. Das denkt schon. Wie gesagt, vor Hannah habe ich auf jeder 2. Seite großen Respekt. Es ist unglaublich. Karl verliert bei einem Unfall 1943 ein Bein. Das macht das Leben mit ihm auch wirklich nicht leichter. Sie hat einen furchtbaren Schwiegervater und eine sehr liebevolle Schwiegermutter, die sich oft um die Kinder mitkümmert und die eigentlich die Mutter ist, die Hannah nie gehabt hat. Und auch diese Schwiegereltern wird sie grausam im Januar 1945 verlieren. Also, dass Hannah ihr Leben so lange lebt, ohne völlig am Leben zu verzweifeln, ist eigentlich fast unglaublich. Hannah ist großartig, immer. Hannah hat einen hohen moralischen Kompass. Hannah ist immer anständig. Sie passt sich ganz lange an, weil sie ja eine Frau ist. Und es braucht sehr lange, bis wirklich mal Wut und Empörung so aus ihr rausbrechen. Und dann zuckt der Mann, der ihr gegenübersteht, auch endlich mal Gebühren zusammen und hält auch endlich mal die Klappe. Wirklich. Also, und akzeptiert, was Hannah jetzt von ihm erwartet oder was er nicht tun soll. Und ja, sie tut all die Zeiten durch, was zu tun ist. Hannah ist diejenige, die auch in der Nachkriegszeit Lebensmittel beschafft, die die Familie durchbringt, die für die Nachbarschaft näht, die immer eine Idee hat, wie man nochmal wieder zu Geld kommen kann. Und von 54 bis 74 ist sie dann bei Thyssen Kranfahrerin. Deshalb heißt das Buch auch Schwebende Lasten. Und obwohl sie Höhenangst hat, sagt sie, sie nimmt diesen Job an. Und auch das macht Hannah wirklich mit Bravour. Also sie ist dann natürlich unter harter Beobachtung von all den Männern im Werk. Aber Hannah macht es, weil ihr nichts anderes übrig bleibt. Und das weiß sie genau. Aber sie macht es auch. Und irgendwann kann sie das so schlafwandlerisch machen. Und wenn sie dann da oben in ihrem Kran sitzt und so ganz ruhig die Waren hin und her gleiten, dann fängt Hannah an, Thomas Mann zu lesen. Das finde ich sehr schön. Und wundert sich über die Probleme, die eine Kaufmannsfamilie in Lübeck haben kann. Die hätte sie auch gerne mal. So. Also dieses Buch hat auch durchaus mal so Stellen zum Schmunzeln. Es ist super, ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Annette Gröschner schreibt knapp, finde ich, hat auch einen burschikosen Ton, ist immer unsentimental. Sie ist wirklich historisch ganz genau. Alles, was sie beschreibt, kann man nachgoogeln. Jedes Ereignis, von dem sie redet, hat sich einfach wirklich so ergeben. Sie bringt sogar noch irgendwann das Doping in der DDR unter bei einer ihrer vielen Enkelinnen. Ja. Lest einfach dieses Buch von Annette Gröschner, Schwebende Lasten, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich höre jetzt auch auf, um an Christiane weiterzugeben.
Ja, danke schön. Das wird jetzt ein etwas harter Cut, sage ich jetzt mal. Denn wir gehen jetzt wieder in die Jetztzeit, in die USA. Und es würde tatsächlich fast eher zu Beates erstem Titel passen, denn es hat auch so ein bisschen Spannungsroman-Anleihen. Eher fast schon ein leichter Krimi. Und auch aber diese psychologischen Aspekte, die bei Gunda Goschen so wichtig sind, kommen hier auch durchaus mit vor. Die Rede ist von Happiness Falls. Autorin ist Angie Kim, erschienen im Hansa Blau Verlag. Und ja, ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub. Ich lese ja grundsätzlich nicht wirklich Krimis, wenn dann eher Spannungsromane. Und ich dachte, das klingt gut, das möchte ich jetzt lesen. Hat sich gelohnt. Ich fand's wahnsinnig klug aufgebaut. Die Autorin macht es richtig, richtig gut. Worum geht's? Ich halte mich relativ kurz. Eine amerikanisch-koreanische Familie. Der jüngste Sohn, 14 Jahre alt, Eugene ist sein Name. Er hat noch 2 ältere Geschwister, das sind 2 zweieiige Zwillinge, so rum, John und Mia. Und Eugene ist aber besonders. Er hat zum einen Autismus, zum anderen ein ganz besonderes Syndrom. Ich habe das auch gegoogelt, das gibt es wirklich, aber äußerst selten. Es heißt Angelman-Syndrom. Das sind Menschen, die im ersten Moment wahnsinnig glücklich wirken, weil sie überwiegend lächeln und lachen. Da steckt aber tatsächlich ein genetischer Fehler dahinter und sie haben oft motorische Probleme. Die Sprache ist bei den meisten nicht wirklich vorhanden, also sie können nicht kommunizieren oder nur sehr schwer mit Bildkarten. Und auch bei Eugene ist es so. Es macht es natürlich spannend, denn Eugene ist allerdings derjenige, der jetzt hier im Mittelpunkt steht. Er kommt von einer Wanderung zurück, eigentlich mit dem Vater, der sich als Hausmann jetzt um ihn kümmert. Die Mutter hat wieder ihre Karriere aufgenommen und er kommt eines Tages komplett aufgeregt, zerkratzt, blutig, schmutzig aus dem Wald von dieser Wanderung zurück. Die ältere Schwester Mia ist überrascht, kann das im ersten Moment auch gar nicht zuordnen und wir fragen uns, ja, oder man merkt mit der Familie erst später, da fehlt jemand, und zwar der Vater. So, und jetzt durch dieses Syndrom, durch die Unfähigkeit zu kommunizieren, stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, was ist passiert und wen kann man jetzt fragen? Der Trick an diesem Roman ist wirklich, diejenige, die uns die Story erzählt, ist Mia, also die ältere Schwester von Eugene. Sie ist ein sehr sachlicher, skeptischer Typ, erzählt sehr genau und vor allem geht sie auch auf ganz viele psychologische Momente ein. Also sie erklärt ganz vieles, was menschliche Wahrnehmung ausmacht. Deswegen entgehen quasi uns und auch der Familie ganz viele Dinge, die aber für dieses Aufklären des Rätsels wichtig wären. Und das finde ich so spannend, weil die Autorin natürlich damit den Spannungsbogen ganz langsam aufbaut und dann natürlich irgendwann auflöst. Das heißt, ich konnte nicht aufhören. Es ist nicht ganz dünn, über 540 Seiten. Das heißt, ich bin dran geblieben, weil sie es einfach so toll gemacht hat. Und möchte auch zu dem Fall gar nicht allzu viel erzählen. Es ist genial konstruiert. Ich fand eben, wie gesagt, diese psychologischen Momente klasse. Ich habe auch viel gelernt über dieses äußerst ungewöhnliche Syndrom, das die Autorin sehr genau beschreibt. Und das ganz, ganz Tolle daran ist auch das Ende. Das macht sie sehr geschickt. Muss man als Leser dann selber entscheiden, was ist jetzt tatsächlich wirklich passiert. Also sie löst es nicht in dem Sinne auf, war es jetzt ein Unfall, war es ein Mord, war es irgendetwas anderes, sondern es bleibt offen und ich als Leser muss entscheiden, auf welcher Seite stehe ich, welche Argumente haben mich jetzt am meisten überzeugt, quasi wie vor Gericht, ne? So, wenn man entscheiden muss.
Wir sind die Geschworenen.
Genau, genau. Und das fand ich klasse. Also es ist ein toller Unterhaltungsroman, klasse Spannungsbogen und macht einfach Spaß zu lesen, wenn man auch mal jetzt was nicht ganz Hochliterarisches sucht, aber eben trotzdem sehr interessant. Happiness Falls von Angie Kim.
Ich bleibe mit meinem zweiten Buch in dieser psychologischen Spannungs... auf dieser psychologischen Spannungsebene. Ich habe ein Buch entdeckt von Benoît Dalloin, das ist ein französischer Schriftsteller, Ein Schrei im Ozean, erschienen im Karl Rauch Verlag. Es ist schon sein zweiter Roman und ich werde ganz bestimmt den ersten auch lesen. Ich habe mir jetzt heute überlegt, wie ich auf dieses Buch gekommen bin. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo ist mir das untergekommen. Und diese Geschichte hat mich gereizt und ich habe es gelesen und auch das ist eine irre Geschichte. Die zwei Hauptpersonen sind Olivier und Arun. Die beiden leben in Paris und sind seit 7 Jahren ein Paar. Ein sehr ungleiches Paar, muss man sagen. Das fängt schon bei dem großen Altersunterschied an. Olivier ist Anfang 40, Arun Mitte 20. Olivier verdient in einer renommierten Beraterfirma viel Geld und hält Arun sozusagen aus. Arun hat das am Anfang auch überhaupt nichts ausgemacht. Die beiden haben sich im Hotel kennengelernt, Olivier als Gast, Arun hat dort gearbeitet und sie haben sich dort kennengelernt, sie haben sich dort auch lieben gelernt und Arun ist zu Olivier gezogen und fand das lange Zeit auch völlig in Ordnung, so wie sie gelebt haben. In der Zwischenzeit ist Arun, zumindest Arun, nicht mehr so ganz glücklich mit dieser Situation, aber irgendwie kriegt er die Kurve nicht, irgendwie schafft er den Absprung nicht. Es ist natürlich auch das Problem, er hat kein Geld, er weiß letztendlich auch nicht so ganz genau, was er machen soll. Also bleibt erstmal alles im Prinzip beim Alten. Sie sind jetzt 7 Jahre zusammen und sie machen zum ersten Mal gemeinsam Urlaub. Sie fliegen nach Thailand und dieser Urlaub bietet Arun die Möglichkeit, endlich seine Familie in Kambodscha wiederzusehen. Als er von diesem Besuch zurückkommt, entdeckt er, dass Olivier ihn in der Zwischenzeit betrogen hat. Und das ist die Situation, die für Arun das Fass zum Überlaufen bringt. Und nach einem wirklich richtig heftigen Streit verlässt er Hals über Kopf das gemeinsame Zimmer, das gemeinsame Hotel und läuft ziellos durch die Straßen. Er landet in einer Bar, er lernt einen, eigentlich schon von Anfang an sehr zwielichtigen Typen kennen und lässt sich zu ein paar Drinks einladen. Am nächsten Morgen kommt er wieder zu sich und er liegt nackt in einem dunklen Zimmer. Seine Papiere sind weg, sein Handy ist weg, die Tür ist abgeschlossen. Und als er durch das kleine Fenster schaut, sieht er nur Wasser. Endlos Wasser. Ja. Der Autor Benoît Dallouin hat sich zu diesem Roman durch einen Zeitungsartikel inspirieren lassen, in dem es um Männer geht, die jahrelang zum Fischen gezwungen werden, ohne jemals an Land gehen zu können. Ein Thema, über das relativ wenig bekannt ist, sozusagen eine moderne Form der Sklaverei auf See. Also das gibt es wirklich. Und wie es weitergeht, das liest sich wie ein Thriller. Also das ist ein Buch, das einen ein bisschen atemlos durch die Seiten jagen lässt. Weil man einfach auch wissen möchte, wie geht es weiter mit Arun? Was passiert? Unterbrochen wird die Geschichte von Arun immer wieder von einer weiteren Geschichte, und zwar der Geschichte der beiden Geschwister Olivier und Sophie. Und die ist ebenfalls richtig, richtig spannend. Die beiden wachsen auf einer kleinen französischen Atlantikinsel auf. Der Vater ist Fischer. Die Ehe der Eltern ist nicht sehr glücklich. Die Vater und Mutter sind oft unterschiedlicher Meinung. Und wie vorauszusehen, kommt es auch zur Trennung. Und die Trennung betrifft auch die Kinder, weil Olivier bleibt bei seiner Mutter und Sophie beim Vater. Und nur in den großen Ferien oder nur in den Ferien sehen sie sich, verbringen die Ferien gemeinsam. Und so verlieren sie sich langsam aus den Augen, verlieren langsam den Kontakt zueinander. Dann gibt es einen großen Streit und es ist endgültig Funkstille. Aber nach dem Verschwinden von Arun, nachdem Olivier wieder in Paris ist, das Problem ist, Arun hat, bevor er das Hotel verlassen hat, Oliviers Nummer auf seinem Handy blockiert. Also Olivier hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie an Arun heranzukommen. Er versucht es über einen alten Freund von Arun, aber niemand weiß, wo Arun ist. Olivier ist wieder in Paris. Olivier versucht sich durch seine Arbeit von allem abzulenken, aber auch in der Arbeit gibt es große Probleme. Ja, und dann beschließt er, zu Sophie zu fahren. Und Sophie lässt ihn auch in die Wohnung, nimmt ihn auf. Sie reden miteinander und dann beschließen sie, sich auf die Suche nach Aaron zu machen. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Also es wechselt immer, man hört immer die Stimme von Aaron. Aaron hat auf dem Schiff ein Heft bekommen, einen Stift bekommen. Da schreibt er auf, was ihn bewegt, was passiert, was er sich denkt. Das lesen wir. Dann lesen wir die Suche der beiden Geschwister, also Olivier und Sophie. Und dazwischen haben wir aber auch immer noch die Rückblicke auf ihre Kindheit, auf ihre Jugend, auf ihr Leben. Und beide oder alle Handlungsstränge sind faszinierend, sind spannend, sind toll. Also das ist ein wirklich richtig, richtig, richtig großartiger Autor. Und wie gesagt, ich werde jetzt auch das erste Buch von ihm mir zu Gemüte führen. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, dieses Buch in die Hand zu nehmen.
Ja.
Ja. Das ist so ein großartiger, es ist ja kein Schutzumschlag, es ist so ein geprägtes Buch und ein tolles Cover, eine tolle Geschichte. Es werden viele Themen angesprochen, also nicht nur dieses Thema Sklaverei auf See, diese moderne Sklaverei auf See, sondern eben auch es geht auch um Überfischung der Meere, es geht um Umweltschutz. Also man hat ganz viel drin in diesem Buch, man hat ein spannendes Buch, man hat ein tolles Buch. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen und es ist ein neuer Autor zu entdecken.
Ja, es ist erstaunlich. Wir finden doch immer noch Autorinnen und Autoren, von denen wir nichts wussten und die uns so faszinieren.
Genau, und diese Bücher fliegen einem manchmal zu und dann ist es wirklich eine Entdeckung.
Das ist das Schöne.
Ja.
Ja, dann bin ich schon wieder dran und ich merke gerade, wir haben ja gar nicht so für die Sommerzeit irgendwie so...
Oh doch.
Nee, so nett und heiter ist
nee, nett und heiter ist es nicht.
Also, ne, dass man so denkt, wenn so Kunden im Laden ja immer mal fragen, haben sie nicht was Nettes so für den Strand? Nee, wir haben ja was für die, die sagen, ich habe jetzt endlich mal Zeit zu lesen und da darf es auch mal ein bisschen
schwerer sein.
Mehr sein, ne? Da ist ein bisschen mehr
Bisschen Butter mehr Hintergrund, Fische. Genau. Ja,
genau. Das ist auch mein zweiter Tipp, der von Alex Schulmann, Vergiss mich. Alex Schulmann habe ich vor ein paar Jahren mit seinem ersten Roman Die Überlebenden entdeckt für mich und warte immer ganz gierig darauf, dass es wieder etwas Neues gibt, obwohl seine Bücher immer, immer harte Kost sind, finde ich. Sein neues Buch Vergiss mich ist auch gar nicht erst ein Roman, es steht auch gar nicht erst drauf, sondern es ist wirklich die Geschichte seiner Familie und vor allen Dingen seine Geschichte mit seiner alkoholkranken Mutter. Und als ich damals Die Überlebenden gelesen habe, habe ich ganz oft gedacht, oh, lass es nicht zu biografisch sein, aber es ist ganz schrecklich biografisch. Alex Schulmann kommt aus einer Familie, in der die alkoholkranke Mutter sehr die Lebensbedingungen mit einfach vorgegeben hat. Ihre Eltern sind Sven und Karin Stolpe. Sven Stolpe war ein ganz bekannter Autor in Schweden, der seine Frau Karin jahrzehntelang wirklich unter der Fuchtel hatte, der sie also wirklich auch so psychisch schon terrorisiert hat, weil sie mal einmal versucht hat auszubrechen. Und eigentlich zieht es sich bis in die Generation von Alex mit rein. Und in diesem Buch schreibt er jetzt eben ganz intensiv über seine Mutter und seinen unbedingten Versuch, seine Mutter zu retten. Und er stellt auch in Frage, dass seine Brüder Kalle und Niklas die Mutter und das Familienleben ganz anders empfunden haben. Das schreibt er auch in so einem Vorsatz. Aber es ist wirklich seine Geschichte. Und dass der Schutzumschlag hat auch einen, zumindest im Deutschen, ich habe jetzt gar nicht für die Originalausgabe geguckt, ein Familienfoto, das ist so er als kleiner Junge auf dem Schoß seiner Mutter, im Hintergrund eben die Schereninsel, auf der sie dieses Ferienhäuschen haben. Harte Kost, kein schönes Leben, ganz große Klasse, unbedingt lesenswert. Also wie gesagt, Alex Schulmann ist wirklich für mich eine Entdeckung. Und ich bewundere ihn dafür, wie gnadenlos, ehrlich und offen er uns über seine Familie schreibt und erzählt. Er ist absolut rücksichtslos mit sich selber und in gewisser Weise ja auch mit seiner Familie. Ja, ich finde ihn lesenswert mit jedem neuen Buch, das er schreibt. Und ich glaube, es gibt nur ein Buch, das fiktiv ist. Jedenfalls hoffe ich das bis jetzt. Vielleicht entpuppt sich das auch noch als eine Geschichte aus seiner Familie. Ja, wieder nur der Tipp, ihr müsst es lesen, ihr müsst Alex Schulmann lesen, dann könnt ihr meine Faszination verstehen. Alex Schulmann, Vergiss mich, bei DTV erschienen.
Ja, wunderbar, dann hoffe ich, dass für euch was Spannendes dabei war, dass wir euch begeistern konnten mit unseren Titeln und wünschen euch viel Freude beim Hören und Lesen. Und nächsten Monat sind dann wieder die Kollegen aus dem Büchereck Niendorf dran. Wir sagen Tschüss, viel Spaß und ganz bald.